Ich möchte noch einen kleinen Nachtrag machen. Und zwar zur Chronologie. In 1. Könige 6, Vers 1 lesen wir eine ganz wichtige zeitliche Angabe. Und es geschah im 480. Jahr nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der zweite Monat, da baute er das Haus des Herrn. Ja, also hier wird gesagt, dass 480 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten der Salomo-Tempel gebaut wurde. Und darauf bauen die evangelikalen Chronologen im Allgemeinen auf und errechnen so das Auszug des Exodus, des Auszugs aus Ägypten, auf 1447 vor Christus. Und die Landnahme unter Josua Jericho auf 1407 vor Christus. Das hat allerdings ein Problem mit der Archäologie, denn die Mauern, die in Jericho, diese mächtigen Mauern, die in Jericho nach außen runtergefallen sind, zu einer Rampe, und Jericho wurde vollständig verbrannt, aber nicht geplündert, das wird in der säkularen Archäologie datiert auf circa 1550 vor Christus. Dieses Schild ist auch zu sehen, heute noch in Jericho, oberhalb der Grundmauern, der runtergefallenen Mauer. Circa 1550. Und das passt dann eben nicht mit der biblischen Chronologie überein. Und säkulare Chronologen sagen, Archäologen sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch. Und nach diesem Mauerfall war Jericho jahrhundertelang keine ummauerte Stadt mehr, wurde nicht mehr als Stadt aufgebaut. Also zur Zeit, als Josua gekommen wäre, 1407 vor Christus, war Jericho gar keine Stadt mit einer Mauer. Also bräuchte man auch nicht zu singen, Joshua fought the battle of Jericho, and the wall came tumbling down. Ja, also hat sowieso keine Mauer gehabt. Und nun ist es aber so, in der Apostelgeschichte 13 sagt der Apostel Paulus, nach dem Auszug aus Ägypten, da pflegte Gott Israel bei 40 Jahren, also genau gleichsam 40 Jahre in der Wüste. Dann wurde das Land erobert, und das kann man aus anderen Stellen errechnen, 6 Jahre Eroberung und dann 14 Jahre bis zum ersten Richter Othniel. Und Paulus sagt weiter, und dann gab Gott ihnen Richter bis auf Samuel bei, also gleichsam 450 Jahre. Ja, also da haben wir schon ein Problem, ja? 40 plus 20 plus 450, da sind wir schon über 480 Jahre. Und dann kam ja noch Saul. Die Bibel sagt 40 Jahre. Dann kam David, 40 Jahre. Und dann noch 4 Jahre Salomo. Nein? 4 Jahre bis zum Tempelbau. Da sind ja die 480 Jahre gerechnet. Vom Auszug bis zum vierten Jahr Salomos, als er den Tempel baute. Aber richtig, Salomo regierte insgesamt 40 Jahre. Also wir kommen auf 114 Jahre mehr. Jetzt, was machen wir? Ja, dann wird einfach Apostelgeschichte 13 wird umgedeutet oder noch schlimmer, negiert. Aber diese 450 Jahre, die beziehen sich wirklich im Text auf die Zeit, Israel kam ins Land und dann die 450 Jahre. Und es ist so, wenn man all die Zahlen im Buch der Richter und in Samuel zusammenrechnet, dann gibt es wirklich genau 450 Jahre für die Richter. Das hat nichts zu tun mit irgendeiner anderen Epoche. Das ist genau 450 Jahre, so wie das der Apostel Paulus dann zusammengerechnet hat. Jetzt, was machen wir damit? Nun haben wir aber heilsgeschichtlich eben gesehen, ab dem Auszug aus Ägypten hat Gott aus Israel eine Theokratie gemacht. Gott ist der König, der über Israel regiert. Aber im Buch der Richter lesen wir, durch den Ungehorsam Israels, da verkaufte Gott sie zunächst in die Hand von Kushan-Rishathaim, dem König von Aram. Das heißt übrigens auf Deutsch doppelte Gottlosigkeit. Kushan-Rishathaim. Und da waren sie Jahre unter Fremdherrschaft. Und später wieder unter einem anderen König. Und so weiter. Immer wieder unter einem fremden König. Und einmal hat sogar dieser böse, freche Abimelech sich zum König von Israel gemacht. 3 Jahre. Und wenn man all die Zahlen zusammenrechnet, gibt das nicht 115, auch nicht 113, sondern genau 114 Jahre. Das heißt, 1. Könige 6, Vers 1 rechnet nur die Jahre unter der Herrschaft Gottes. Und alle unter einem fremden König in der Zeit eben vom Auszug bis dann Gott Könige einsetzte, da sind die 114 Jahre, die rechnet Gott nicht mit. Also die Zahl ist korrekt und die Zahlen in Apostelgeschichte 13 sind korrekt, keine muss korrigiert werden. Aber es ist eine sehr wichtige Aussage, die uns auch eine geistliche Belehrung bringt. All die Jahre oder all die Tage in unserem Leben, wo wir falsche Wege gegangen sind, die kann Gott nicht mitzählen. Und das wird einmal in der Ewigkeit Verlust sein. Verlust von Lohn, verlorene Tage, um die wir weinen müssten. Und darum müssen wir auch die jungen Leute warnen, wenn sie sind in der Blüte und sie vergeuden ihre Zeit und ihr Leben. Das sind Jahre, die Gott einmal nicht mehr zählen kann. Und sie müssen darum weinen. Und vielleicht auch vor dem Richterstuhl des Christus weinen. Sie werden nicht mitgezählt. Und das können wir geistlicherweise lernen aus dem Gebrauch der Zahlen in der Bibel. Aber es ist nicht mutwillig, sondern es ist wirklich in der Zeit der Theokratie, da haben wir diese 114 Jahre unter einem falschen König. Ja, wir gehen weiter. Wir kommen zum 6. Heilszeitalter und das gibt uns sehr viel Arbeit. Der Herr Jesus nennt diese Zeit in Lukas 21 die Zeiten der Nationen. Wir haben gesehen, das Königshaus von David kommt zu seinem Ende. Und ich lese in Daniel 1, Vers 1, im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Dieses 3. Jahr Joachims, nach der strengen Chronologie, ist genau das Jahr 606 vor Christus. Und was geschieht da? Juda wird ein Satellitenstaat, ein Vasallenstaat von Babylon, also ein Unterkönigreich. Und die Heiden, die Babylonier, haben die Oberherrschaft. Das ist zutiefst demütigend. Das Haus Davids, das die Verheißung hatte, das führt zum Messias, der einmal alle Völker der Welt regieren wird, in Frieden und Gerechtigkeit. Dieses Haus Davids wird wegen seiner Sünde gedemütigt und muss sich den Heiden unterwerfen. Und König Nebukadnezar konnte nicht sagen, meine Kraft hat mir die Oberhand verschafft über Jerusalem. Nein, Daniel 1, Vers 2 sagt, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Das ist der Schlüsselvers des Buches Daniel. Hier wird der Herr der Geschichte vorgestellt. Der Gott der Bibel hat die ganze Menschheitsgeschichte in seiner Hand und er bestimmt, wie und was möglich ist und was nicht möglich ist. Das war nicht König Nebukadnezar, auch nicht sein Gott Marduk, in dessen Haus er die Tempelschätze bringt. Nein, der Herr. Hier ist es im Hebräischen Adonai, der, der die Kraft, die Macht hat, zu bestimmen. Also nicht Yahweh, sondern hier steht wirklich im Grundtext Adonai, Herr. Und das war eben der Beginn der Zeiten der Nationen. Lukas 21, Vers 24. Jetzt soll nicht mehr das Haus Davids das führende Herrschaftshaus sein, das eigentlich hätte die Macht immer mehr ausbauen sollen. Wir sehen, nach David kam Salomo und er konnte aufbauen auf den Eroberungen seines Vaters David. Der hat all die Völker rundherum unterworfen und Salomo konnte ein Friedensreich im Nahen Osten aufbauen. Riesig, über Gebiete des heutigen Jordanien hinweg und Syrien, Libanon und natürlich die sogenannten besetzten Gebiete, Westjordanland, Gaza-Streifen, das war alles, Golanhöhen, das war alles in der Hand Salomos. Und so hätte dieses Königreich, wenn die Söhne treu gewesen wären, sich weiter ausdehnen können. Aber jetzt ist es ein niedriger Vasallenstaat unter den Heiden. Gott nimmt die Herrschaft von Israel weg, obwohl in 5. Mose 28, das war ja Teil des Sinai-Bundes, wenn Israel treu sein würde, dann sollte es immer höher kommen. Ich lese 5. Mose 28, im Segen heißt es, Vers 13, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer höher kommen und nicht abwärts gehen, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die ich dir heute zu beobachten und zu tun gebiete, und nicht abweichst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, um anderen Göttern nachzugehen, ihnen zu dienen. Also die Entwicklung nach Salomo wäre weitergegangen, immer höher. Israel soll das Haupt aller Nationen werden. Aber in dem Fluch, 5. Mose 28, Vers 43, heißt es, wenn sie ungehorsam sind, dem Wort Gottes, der Fremdling, der in deiner Mitte ist, wird höher und höher über dich emporkommen. Und du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupt, du aber wirst zum Schwanz werden. Und nun sehen wir, das Königtum von David wird zu einer Art Schwanz, während Babylon zum Haupt aufsteht. Und dann schließlich macht Nebukadnezar mit dem letzten König, mit Zedekia, der übrigens ein Sohn war, ein direkter Sohn von dem treuen König Josia, mit ihm macht er einen Bund. Und Zedekia muss bei dem Gott der Bibel schwören. Der Schwur ist hier das Zeichen dieses Bundes, des Zedekia-Bundes. Er muss schwören, dass er bereit ist, das Haus Davids den Heiden zu unterstellen. Nun, dieser Bund ist ganz wichtig. 2. Chroniker 36, Vers 13 erklärt dann aber, dass Zedekia sich dagegen schließlich rebellierte, auflehnte. Und auch empörte er sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Das war im Jahr 597. Nebukadnezar schließt mit Zedekia einen Bund, den Gott meinen Bund nennt in Hesekiel 17. Wir kommen gleich darauf zurück. Man lese für sich 2. Könige 24, 14 bis 16 und 2. Chroniker 36, schon ab Vers 10 bis 13. Da hat sich Juda der Herrschaft Babylons zunächst unterworfen. Aber jetzt lesen wir Hesekiel 17, Vers 11, um zu verstehen, was dieser Bund mit Bund Gottes mit Zedekia zu bedeuten hat am Anfang des sechsten Heilszeitalters. Vers 11. Siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel geführt. Und er hat von dem königlichen Samen, gemeint ist Zedekia, der ein Onkel war des vorletzten Königs, und zwar eben ein Sohn von Josia, hat von dem königlichen Samen genommen und einen Bund mit ihm gemacht und hat ihn einen Eid eingehen lassen. Die Mächtigen des Landes aber hat er mitgenommen, damit das Königreich niedrig wäre, auf dass es sich nicht erhöbe und damit er seinen Bund hielte, auf dass er bestände. Hätte Zedekia eben im Gehorsam sich an diese Abmachung, an diesen Bund gehalten, dann wäre das Königtum von David weitergegangen. Über die weiteren Jahrhunderte hinweg. Aber gleich am Anfang sehen wir die Entwicklung, den Niedergang. Er lehnt sich dagegen auf. Und wie hat er das gemacht? Vers 15. Aber er empörte sich wider ihn, indem er seine Boten nach Ägypten sandte, damit es ihm Rosse und viel Volks gäbe. Wird er gedeihen? Wird er, der solches getan hat, entrinnen? Da er den Bund gebrochen hat, sollte er entrinnen? So wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige. Ewige ist hier Yahweh im Hebräischen. Der Ewigseinende, der Unwandelbare. Wenn er nicht an dem Ort des Königs, der ihn zum König gemacht hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat, bei ihm in Babel sterben wird. Gott schwört, Zedekia wird so enden. Aber wir sehen, Zedekia hat gedacht, ich verbinde mich mit Ägypten und dann kann ich gegen Babylon stark sein. Aber damit hat er seinen Schwur bei Gott, bei dem Gott der Bibel, gebrochen. Und auf Ägypten sollte man sich nie verlassen. Ägypten war nie ein zuverlässiger Bündnispartner. Ägypten enttäuscht, wenn man mit ihm einen Bund eingehen will. Wir lesen weiter, Vers 17. Und nicht wird der Pharao mit einem großen Heer und mit einer zahlreichen Schar für ihn etwas ausrichten im Krieg. Wenn man einen Wall aufschüttet und Belagerungstürme baut, um viele Seelen auszurotten. Da er, Zedekia, den Eid verachtet und den Bund gebrochen hat, und siehe, er hatte seine Hand darauf gegeben, das ist das Symbol, die Hand im Schwur darauf gegeben, er hatte seine Hand darauf gegeben und tat dennoch alles dieses, so wird er nicht entrinnen. Darum spricht der Herr, der Ewige, also, so wahr ich lebe, wenn ich nicht meinen Eid, jetzt sagt Gott, das ist mein Eid, meinen Eid, den er verachtet und meinen Bund, den er gebrochen hat, ihm auf seinen Kopf bringe. Und ich will mein Netz über ihn ausbreiten und in meinem Garn wird er gefangen werden. Und ich will ihn nach Babel bringen. Und dort mit ihm rechten wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen mich begangen hat. Und alle seine Flüchtlinge unter allen seinen Scharen, sie werden durch Schwert fallen und die Übriggebliebenen in alle Winde zerstreut werden. Und ihr werdet wissen oder erkennen durch die erfüllte Prophetie, dass ich, der Ewige, geredet habe. Und so kam es zu dieser furchtbaren babylonischen Gefangenschaft. Das Königtum des Hauses Davids nahm ein Ende im 11. Jahr Zedekias. 586 vor Christus. Jerusalem, das Emblem des Davidbundes und zusammen mit dem Tempel Salomos wurde dem Erdboden gleichgemacht und die Juden deportiert nach Babylon und unzählige. Ein großer Teil kam um im Krieg, in Hungersnot und in Pest. Es war so schrecklich, diese babylonische Gefangenschaft. Und darum lesen wir in Psalm 137 von diesem Einschnitt, den wir nicht überschätzen können in seiner Schwere. Das war wie Desillusionierung. Man dachte, jetzt ist alles am Boden. Wo sind die Verheißungen für David geblieben? Man lese dazu den prophetischen Psalm 89. Der behandelt genau das und zeigt, und trotzdem, Gott wird seine Verheißung an David am Ende der Tage erfüllen durch den Messias. Aber jetzt Psalm 137. An den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. Die Flüsse Babels sind der Euphrat und der Tigris. Da waren sie und sie weinten und sie dachten an Zion, den auserwählten Ort, wo der Thron Davids stand, der Salomo-Tempel. An die Weiden in ihr hängten wir unsere Lauten, denn die uns gefangen weggeführt hatten, forderten daselbst von uns die Worte eines Liedes. Und die uns Wehklagen machten, Freude, singt uns eines von Zions Liedern. Die hatten keine Freude mehr zu singen. Und dann kamen die Babylonier, die wussten, die Juden haben eine ganz andere Musik. Nicht diese abgefahrene Musik von Babel. Ja? Und so richtig in Ausgelassenheit gerät, wie in Daniel 3. Und dann beginnen alle, sich vor dem Götzenbild niederzuknien. Musik kann wirklich das Gehirn ausschalten, wenn sie abfahrend gemacht wird. Und man ist dann zu Dingen bereit, die man normalerweise nicht tun würde. Aber diese Juden, die hatten ein anderes Liedgut. Und da sagten sie, singt uns eins von euren Zionsliedern. Das sind die Lieder vom Tempel. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremder Erde? Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so vergesse meine Rechte. Das heißt, so versage meine rechte Hand ihren Dienst. Sehen wir diese Sehnsucht nach Zion, dem Tempelberg, nach Jerusalem. Hier alttestamentlich verankert, weil es verbunden ist mit der messianischen Erwartung, mit der messianischen Verheißung. Und darum wollen sie da keine Zionslieder singen. Aber sie sehnten sich, eines Tages wieder zurückzukehren nach Zion. Nun, in diesen Tagen hatte Nebukadnezar einen Traum, den keiner seiner Intellektuellen zu deuten wusste und gar nicht zu sagen, was er geträumt hatte. Der hat es eben schlauer gemacht als manche auf der Couch beim tiefen Psychologen. Ja, der sagt, ja, was haben Sie geträumt? Erzählen Sie mal einfach so frei. Und dann deutet er, ja? Ja, aber Nebukadnezar wusste, wenn die das wirklich richtig deuten können, dann könnten sie mir auch sagen, was ich geträumt habe. Und das konnte keiner. Die Götter Babylons, der Gott der Weisheit, der Gott der Schrift, es waren alles verschiedene Götter, die wussten nicht, was Nebukadnezar, der ja gesehen wurde als der Mittler zwischen den Menschen und den Göttern Babylons, geträumt hatte. Und er selber, der quasi als der Vermittler zu den Göttern gesehen wurde, der konnte auch selber nicht deuten, was sein Traum sagen sollte. Aber Daniel kann beides. Und er erklärt ihm dieser Traum mit einem Standbild aus verschiedenen Teilen und oben das Haupt aus Gold. Er deutet es in Daniel 2,37. Du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Jetzt sind die Heiden zum Haupt geworden. Du bist das Haupt von Gold. Hier sehen wir auf dem Bild den Südpalast Nebukadnezars in Babylon, den Saddam Hussein vor Jahren zu seiner Ehre wieder aufgebaut hatte, in der Stadt Babel oder Babylon. Jetzt herrschen die Heiden. Das ist die Zeit der Nationen. Später hat Daniel einen Traum in Daniel 7 im Jahr 549 vor Christus, mitten in der babylonischen Gefangenschaft. Und da sieht er vier schreckliche Tiere aus dem Weltmeer der Völker hervorkommen. Das erste Tier, ein Löwe mit Adlersflügeln. Das bedeutet das babylonische Reich. Und in dem Kapitel selber wird erklärt, dass diese vier Tiere Königreiche bedeuten. Nun, das majestätischste Reich in der Geschichte war das babylonische Reich von Nebukadnezar. Wirklich grandios. Wer das nicht glaubt, der geht doch mal ins Pergamon-Museum. Nur schon das Ishtar-Tor dort gibt einen kleinen Eindruck von diesem Glanz Babylons damals, dieser heidnischen Stadt. Und wenn man dann noch weiß, dass obwohl die deutsche Archäologen damals rund um 1930 das Ishtar-Tor in Babel abgebaut hatten, um es in Berlin wieder aufzubauen, dass das so grandios ist, aber man muss dazu wissen, das ist nur das Vortor. Das Tor dahinter ist noch viel größer und das haben sie nicht mitgebracht. Und auch im British Museum, in meiner Lieblingsabteilung im orientalischen Bereich, da sieht man auch eine spezielle Ausstellung über Nebukadnezar und diese Hochkultur. Und Tontafeln aus seinen Tagen sind dort ausgestellt. Da versteht man etwas davon. Ein Löwe mit Adlersflügeln. Babylon. Aber dann kommt ein gefräßiger, plumper Bär. Das ist das Medo-Persische Reich, das in der Geschichte folgte. Denn im Jahr 539 vor Christus, da fiel das babylonische Reich durch den Angriff der Meder und Perser. Und das war übrigens genau nach 70 Jahren Babel. Das assyrische Weltreich fiel endgültig im Jahr 609. 612 fiel schon die Hauptstadt Ninive. Nahum hatte sich erfüllt. 3 Jahre Kriege und dann 609 war wirklich aus. Babylon war Weltmacht Nummer 1. Aber im Jahr 539 vor Christus, im Herbst, eroberten die Meder und Perser Babylon. Das sind genau 70 Jahre. Und wenn man liest in Jeremia 29 und 27, dann steht dort nicht, die Juden werden 70 Jahre in Babel sein, sondern dass die Zeit von Babel in der Herrschaft über diese Völker im Nahen Osten 70 Jahre sein wird. Die Juden waren exakt 67 Jahre in Babylon, ab Daniel 1,1. Aber die Tage Babels waren exakt 70 Jahre. Und dann kam der Bär. Die persischen Könige, die waren nicht so absolut wie Nebukadnezar. Wir wissen aus dem Buch Esther, wenn ein persischer König etwas beschlossen hatte, konnte er es nicht mehr rückgängig machen. Er war gebunden. Nebukadnezar konnte beschließen, annullieren, wie er wollte. Er war absoluter Herrscher. Darum eben etwas plump. Aber doch gefräßig, dieser Bär. Sehr gefräßig. Und zwar hat sich das babylonische Weltreich über ein viel größeres Gebiet von Ägypten in Afrika bis über den Indus hinaus nach Indien ausgebreitet. Enorm gefräßig. Aber dann, drittens, kommt ein schneller Leopard mit Flügeln und mit 4 Köpfen. Das ist das nächste Weltreich in der Geschichte. Haben wir das gelernt in der Schule? Babylon, Medo-Persien. Und dann kam Alexander der Große. 20-jähriger Mann, 10.000 Soldaten. Er bricht auf von Europa und in der sagenhaften Zeit von 13 Jahren erobert er alles von Medo-Persien über die afrikanischen Gebiete, dann den ganzen Nahen Osten, über Gebiete der heutigen Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan. Ja, in Tadschikistan, haben wir erklärt, dort im Norden ist der Alexandersee. Es ist immer noch eine Erinnerung, dass Alex mal da war. In Tadschikistan. Und dann Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Jordanien, Syrien, Libanon, alles hatten die erobert. Also in 13 Jahren, sagenhaft. Und darum ist das schnellste Tier hier, der Leopard. Aber ein Leopard mit Flügeln, noch viel schneller. Aber 4 Köpfe. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nur einen Kopf habe. Und zwar, natürlich hätte man noch ein paar weitere Festplatten, um abzuspeichern. Aber man stelle sich vor, man hätte nur schon 2, ja? Und ich habe ja diese Tage gesagt, der Weise ist knapp in seinen Worten. Der spricht nicht zu viel. Und eben darum sind wir so geschaffen, dass wir wenigstens beim Schlucken schweigen müssen. Aber das hat ja Heinrich Heine so brillant ausgedrückt. Eben wenn der Mensch eben 2 Mäuler hätte, dann würde er eben noch lügen, selbst wenn er frisst. Ja, und dann kommt viertens eine furchtbare, grausame Bestie mit 10 Hörnern. Das ist das nächste Reich, das Römische Reich, das sich von Italien aus langsam, aber stetig in der Geschichte ausbreitete und schließlich im Jahr 31 vor Christus, Schlacht von Actium, wird der letzte Alexanderreich-Rest beseitigt. Das Römische Reich wird Weltmacht Nummer 1 auf 3 Kontinenten. Europa hauptsächlich, das ist das Kerngebiet, aber dann auch afrikanische und asiatische Gebiete. Aber dann schaut Daniel im Traum nicht mehr nur nach unten aufs Meer, sondern nach oben und er sieht mit den Wolken des Himmels, der Menschensohn kommt. Der Menschensohn ist ein Titel in der Bibel für den Messias. Er kommt auf den Wolken des Himmels und richtet das Reich Gottes auf. Weltweite Herrschaft. Alle Völker sind ihm unterworfen. Das ist die Verheißung. Der Davidsbund ist gültig. Die Heiden werden herrschen in 4 Phasen in der Geschichte. Babylon, ja, fassen wir es gleich so zusammen. Babylon, das muss man jetzt auswendig lernen. Medo-Persien, Griechenland, Rom. Es ist so, manchmal muss man Dinge ganz bewusst auswendig lernen und dann weiß man sie jedes Mal. Sonst, irgendwie da ist Babylon und dann kommt Griechenland. Nein, da war doch irgendwas anderes vorher. Aber es ist ja ganz einfach, es sind nur 4 Ausdrücke. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Das sind die Zeiten der Nationen. Und dann kommt das Reich Gottes. Das ist das zukünftige Zeitalter. Wenn der Messias regieren wird. Ach so. Und das 6. Zeitalter, das ist dieses Zeitalter. Und wir hatten ja ganz am Anfang, in der ersten Stunde, festgestellt, dieses Zeitalter, der Herr Jesus spricht davon, vor dem Kreuz, in Matthäus 12. Also dieses 6. Zeitalter, ich habe gesagt, jetzt wissen wir einfach noch nicht ganz, wann es angefangen hat, aber sicher vor dem Kreuz, das ist das Zeitalter, das begonnen hat mit dem Bund mit Zedekia. Und dieses Zeitalter ist das längste, das Zeitalter der Zeiten der Nationen. Und dann kommt das zukünftige Zeitalter, das Reich Gottes, als das 7. und letzte Zeitalter. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Wir machen eine Brücke vom Alten zum Neuen Testament. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, sieht der Seher von Patmos, Johannes, sieht noch einmal das 4. Tier von Daniel, das Römische Reich. Und ihm wird das Geheimnis des Tieres mitgeteilt. Es gibt in der Offenbarung noch mehr Geheimnisse. Das Geheimnis der Sterne, das Geheimnis der Hure Babylon, das Geheimnis des Tieres. Das Geheimnis des Tieres in Offenbarung 17. Geheimnisse in der Bibel sind grundsätzlich Wahrheiten, die Gott verschwiegen hat im Alten Testament. In den früheren Zeitaltern, jetzt schließen wir wieder bei der ersten Stunde an. Da habe ich gesprochen über das Geheimnis seines Willens. Das war auch eine Wahrheit, die Gott im Alten Testament verborgen hat, dass nämlich im zukünftigen Zeitalter, im Zusammenhang mit der Verwaltung der Fülle der Zeiten, der Messias über die ganze Welt herrschen wird, aber er wird jemand an der Seite haben, die Gemeinde, als Königin. Und das war im Alten Testament nie vorausgesagt. Das Geheimnis seines Willens ist nicht einfach das tausendjährige Reich, das war im Alten Testament geoffenbart, aber dass im tausendjährigen Reich die Gemeinde, die Auserwählten, die werden mit Christus regieren und haben mit ihm dieses Erbteil des tausendjährigen Reiches bekommen. Also grundsätzlich, Geheimnisse sind Wahrheiten, die im Alten Testament verschwiegen worden sind, aber jetzt mit der Vollendung der Heiligen Schrift, mit dem Kommen des Heiligen Geistes, sind sie geoffenbart. Und so gibt es also in den Paulusbriefen 8 Geheimnisse, und die sind immer im Zusammenhang mit der Gemeinde, die im Alten Testament verschwiegen war. Und dann in der Offenbarung haben wir eben wieder Geheimnisse. Das Geheimnis der Sterne, das Geheimnis des Tieres und das Geheimnis der Hure Babylon. Das sind alles Dinge, die man im Alten Testament nicht prophezeit findet, nur Bilder. Klar, auf die Gemeinde hin gibt es auch viele Bilder. Rebekka, die Frau von Isaak, dann die Stiftshütte, der Salomo-Tempel und so weiter. Das sind alles Bilder, aber nie mitgeteilt. Und nun, das Geheimnis diese Geheimnisse in der Offenbarung, die haben auch zu tun mit der Zeit der Gemeinde. Und das sind Dinge, die eben im Alten Testament nicht gesagt wurden. Und jetzt erkläre ich das Geheimnis des Tieres. Nicht wahr? In Daniel wird einfach gezeigt, das vierte Tier, und dann kommt das Reich Gottes. Aber jetzt wird in Offenbarung 17,8 erklärt, dieses Tier mit den 10 Hörnern. Das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Das Römische Reich soll 3 Phasen haben. Und zwar eine Zeit, da war dieses Römische Reich. Und das haben wir gelernt, nicht wahr? Es gab einmal ein römisches Reich. Und das war kein Märchen. Das war die Zeit, als auch Israel unter römischer Herrschaft war und ein Erlass ausging von dem Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis, Oikumene, ist der Fachausdruck für das Römische Reich, nicht für die ganze Erde. Augustus hat nicht die amerikanischen Indianer gezählt, sondern das Römische Reich, die Oikumene. Und in dieser Zeit wurde der Herr Jesus, der Messias, geboren. Unter römischer Herrschaft. Und wir wissen das aus der Schule, das Römische Reich hat noch weiter existiert. Und zwar im Jahr 395 hat es sich ja geteilt in ein Ost- und ein Weströmisches Reich. Das wird übrigens in der Statue, von der ich gesprochen habe, im Zusammenhang mit Daniel 2, und ich habe nur den Kopf aus Gold erklärt, das Babylonische Reich. Dann erklärt Daniel, und dann kommt Brust und Arme aus Silber. Das ist sein nächstes Reich. Das Medo-Persische Reich, das aus 2 Völkern bestand. Medern, übrigens auch Kurden sind Meder, und Perser. Das können wir den Iranern sagen. Wisst ihr, in der Bibel, die sind interessiert. Und den Kurden auch. Sieht man so leuchtende Kurdenaugen. Ihr kommt in der Bibel vor, im Koran nicht, aber in der Bibel. Ja, so muss man Brücken schaffen. Und da kann ich Ihnen erzählen von König Darius, der Meder, ja, in Daniel. Das war ein Unterkönig von Kyros. Der war aus dem gleichen Volk wie die Kurden. Ja, und ich habe das gerade vor kurzem auch erlebt mit einem Iraner. Ich war im Spital, also auf Besuch, ja. Und zwar wollte ich einen Bruder besuchen und da war in seinem gleichen Zimmer ein Iraner. Der hatte in Syrien gekriegt und ja, und jetzt ist er da. Und dann bin ich zu ihm gegangen und ich wusste eben schon von dem Bruder, dass er eine schwere Vergangenheit hat und ich habe ihm gesagt, ja, ich bete für Sie. Und er war sehr dankbar, dieser Muslim. Und dann habe ich ihm gesagt, oh, ich hätte ein paar Bücher für ihn. Und da habe ich ihm unter anderem mein Buch gebracht über das Buch Daniel und die Weltreiche und so weiter. Und da habe ich gesagt, das ist alles in der Bibel vorausgesagt über Kyrus. Und dann, oh ja, Koresh. Und er war ganz hin davon, erfüllt von diesem großen König von Persien. Das wusste er alles. Und der hat sich auf diese Bücher gestürzt. Also so muss man Brücken schaffen. Ja, aber das war nur ein kleiner evangelistischer Leitfadenkurs als Einschub. Wir sind stehen geblieben, eben dann kommt Bauch und Lenden aus Bronze, das ist das griechische Reich von Alexander, und dann kommen Beine aus Eisen und Füße aus Eisen und Ton. Und das ist das römische Reich. Und übrigens, das vierte Tier in Daniel hat eiserne Zähne, Daniel 7. Passt also schön zusammen. Aber jetzt bei den Beinen sieht man, da gibt es zwei Beine. Das ist Ostrom und Westrom. Wurde geteilt 395 nach Christus. Das ist spät. Aber der Riss war schon längst vorgezeichnet. Denn das entspricht eigentlich dem kulturellen Riss. Das Ostreich war geprägt durch Griechisch als Weltsprache. Nicht Latein. Und das Römische Reich, da war Latein die Hauptsprache. Und so hat sich dieser kulturelle Bruch dann ausgewirkt. Das sind die beiden Beine. So, und jetzt hat sich geteilt, aber 476 nach Christus, da fiel das Weströmische Reich zusammen, als die Barbaren aus dem Norden und dem Osten eindrangen, unabhängige Königreiche bildeten und so die Integration zerstörten. Aber das war nicht der Untergang des Römischen Reiches schlechthin, denn das Oströmische Reich, auch genannt das Byzantinische Reich, das bestand weiterhin, über Jahrhunderte hinweg, bis 1453. Bis ans Ende des Mittelalters, muss man sich vorstellen. Und da, unter dem Angriff der Osmanen, das sind die Türken, fiel das Reich zusammen. Und das prägt die Türken heute noch. Und vielleicht noch mehr. Ich war mal so auf einer Zwischenlandung, musste ich einen freien Nachmittag in Istanbul verbringen. Und da bin ich in die Stadt gegangen und unter anderem auf den Markt. Und dort habe ich einen Verkäufer gesehen mit T-Shirt. Das ist nichts Besonderes, das ist mir schon klar. Aber auf dem T-Shirt standen nur vier Zahlen. 1, 4, 5, 3. Das Jahr, in dem wir Türken die Europäer in die Knie zwangen. Und wenn man durch die Stadt geht, überall sind die Gebäudeüberreste von damals, als die Türken Byzanz, Istanbul stürzten. Alles Zeug davon. Überall sieht man Schilder, die erklären, 1453, da hat man es geschafft mit Krieg. Und jetzt kann man es auch anders machen. Ja, aber das ist nicht unser Thema. Jetzt will ich noch weiter erklären. Selbst dann war das nicht das Ende des Römischen Reiches. Denn lange vorher, um 800, hat Karl der Große das Weströmische Reich wiederhergestellt. Darum spricht man von der Restitutio Imperii, die Wiederherstellung des Reiches, des Römischen Reiches. Und man nannte es dann das Heilig-Römische Reich. Aber das setzte sich fort in der Geschichte und später nannte man es das Heilig-Römische Reich deutscher Nation. Aber das darf man nicht falsch verstehen. Das war nicht ein deutsches Reich. Das war das Heilig-Römische Reich deutscher Nation. Und zwar aus dem Grund, weil normalerweise Deutsche die römischen Kaiser waren. Das hat geschichtliche Gründe. Ja? Und So wurde durch das Römische Reich, das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, wurden große Teile von Europa integriert und zusammengehalten über Jahrhunderte hinweg. Und das alles ging bis 1806, als der letzte König, Franz II. Josef, die Krone des Heiligen Römischen Reiches selbsttätig ablegte. Und zwar, weil er Angst hatte, die Franzosen könnten die Herrschaft übernehmen. Das wollte er nicht und darum hat er, um es ein bisschen simpel zu sagen, den Verein aufgelöst. Aber 2 Jahre vorher hat Napoleon sich selber gekrönt und seine schrecklichen napoleonischen Kriege losgetreten. Die haben ganz Europa verheert, verwüstet, bis nach Russland, weil er König des Römischen Reiches sein wollte. Franz hat schon gecheckt, was da geht, ja? Aber dann in der Völkerschlacht von Leipzig, da wusste jeder, sein Schicksal ist besiegelt, 1814. Und wirklich im nächsten Jahr hat das Parlament von Frankreich Napoleon auf die Seite gestellt. Und ab dieser Zeit gab es kein römisches Reich mehr. Ist nicht. Aber es soll wiederkommen. Es wird heraufsteigen aus dem Abgrund, um dann ins Verderben zu gehen. Man könnte übrigens die Frage stellen, warum wird hier das Römische Reich so beschrieben, indem die Zeiten der Grammatik, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, absolut genommen werden. 3 Phasen, war, ist nicht, wird heraufsteigen. Nicht wahr? Zur Zeit, als Johannes schrieb, da war ja das Römische Reich noch in voller Blüte. Im Jahr 95 nach Christus. Da war es ja noch. Nun, das hat einen besonderen Grund. Gott wird in der Offenbarung wiederholt so beschrieben. Und zwar ist das eine Umschreibung des Namens Yahweh aus dem Alten Testament. Offenbarung 4,8, der da war und der da ist und der da kommt. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt Yahweh, der Ewigseinende, der Unwandelbare. Und nun wird das Römische Reich, das sich ja selber schon in der Vergangenheit vergöttert hat, die römischen Kaiser, die das Reich in sich verkörperten, wurden angebetet als Götter, wird das ironisch ausgedrückt. Was ist das für ein Gott? Das Römische Reich war. Ja, das ist ja genau gleich wie beim wahren Gott, der da war. Aber dann heißt es, ist nicht. Was ist das für ein Gott, der aufhört zu existieren? Wenn man Gott ist, ist man derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man kann nicht aufhören, Gott zu sein, sonst ist man nicht Gott. Übrigens auch der Herr Jesus, als er in diese Welt kam und Mensch wurde, er hat nie aufgehört, Gott zu sein. Er hat sich erniedrigt als Mensch, aber er blieb Gott. Ja, und hier heißt es, ist nicht. Aber, könnte man sagen, und trotzdem wird gesagt, wird heraufsteigen. Das entspricht, der da kommt. Ja, aber im gleichen Atemzug geht es weiter, heraufsteigen und ins Verderben gehen. Dann ist aus. Was ist das für ein Gott? Das ist der Grund. Nun, das Römische Reich ist nicht. 1815, 16, 17. Und das war die Zeit, in der sich der Nationalismus entwickelte in Europa. Man war stolz, Franzose zu sein, Spanier, Schweizer, Deutscher. Das hat sich auch in der Musik ausgedrückt. Nicht wahr? Franz Liszt schreibt die ungarischen Rhapsodien, um das Schöne der ungarischen Musik im Kontrast zu anderer Musik zum Ausdruck zu bringen. Und Sarasate, dieser großartige Geiger, komponiert die Zigeunerweisen. Ja? Und das sind so schmachtende Stücke für Geige und Orchester. Da fühlt man richtig, dass die Seele eines Zigeuners, der sehnt sich nach einem Land, das es nicht gibt. Und so sieht man diesen Nationalismus in allen möglichen Werken. Aber Nationalismus ist ja etwas Schönes, nicht wahr? Wenn ich mich freue, dass ich einen roten Pass habe und in einem Land lebe, das so ordentlich gereinigt wird Und ich liebe das Matterhorn. Ich bin einfach dankbar, Gott dankbar für dieses Land. Ist das etwas Böses? Nein. Nationalismus ist an sich nicht etwas Böses, aber er kann böse werden. Dann, wenn ich singen würde, die Schweiz über alles. Das geht nicht. Das ist übel. Also sobald wir andere Kulturen verachten und uns besser fühlen, dann ist es gar nicht mehr gut. Und in Europa wurde der Nationalismus immer böser, bis hin zum Ersten Weltkrieg. 18 Millionen Tote. Europa war zerrissen am Boden, aber der Krieg war nicht fertig. Das war der Fehler. Das wurde nicht abgeschlossen. Und darum der Zweite Weltkrieg war die Fortsetzung mit 70 Millionen Toten. Und dann war Europa am Boden. Die Glocken läuteten, die Kirchenglocken im Frühjahr 1945. Alles zerstört, zerstückelt. Und dann kam Winston Churchill nach Zürich. 1946 an der Uni, sagte im Vortrag: Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr, als dass 300 oder 400 Millionen Männer und Frauen Recht statt Unrecht tun und Segen statt Fluch ernten. Und so weiter. Ich muss ja nicht alles aufsagen. Ich kann es auch nicht weiter. Und dann hat man verstanden. Dann begann in den 50er Jahren die Integration Europas. Und es entstand dieses wackelnde Schiff. 28 Staaten. Und es sind noch manche vor der Tür, ja? Die wollen auch noch dazukommen. Und auch die Türkei möchte dazukommen. Natürlich, die hat ja schon ein Interesse. Und eben, aber was ist das, was hier entstanden ist? Nun, die Europa-Visionäre, die so als Philosophen am Schreibtisch sich überlegt haben, was können wir aus Europa machen? Die haben die Antwort schon längst gegeben. Emil Luss in den 1950er Jahren sagte: Europa, die Einheit Europas brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Aha, das Römische Reich muss wieder kommen. Und Franz Blankart, einer unserer ehemaligen Staatssekretäre in der Schweiz, als Europa-Befürworter, das gibt es ja auch in der Schweiz, es gibt alles, der sagte: Ein heilig römisches Reich, europäische Nation soll gezimmert werden. Und wann kam dieses Reich herauf? Nach dem Zweiten Weltkrieg. Wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Abgrund, griechisch Abyssos, wird in Römer 10 als gleichbedeutendes Wort für Hades, Totenreich, verwendet. Und wirklich aus dem schrecklichsten Krieg der Menschheitsgeschichte kam das neue Europa hervor. Aus der Asche des Krieges mit 70 Millionen Toten. Wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und das Interessante nun, wenn man die Offenbarung liest, in der Zeit, wenn dieses Reich heraufkommt, das zuerst furchtbar erschüttert und wackeln muss, sicherheitspolitisch und wirtschaftlich, damit dann die Masse den starken Mann, den letzten Diktator, akzeptieren wird. In dieser Zeit wird der Messias kommen, das zweite Mal, um das zukünftige Zeitalter zu bringen, die Herrschaft des Messias. Sehen wir, das geht alles so interessant auf. Und es ist auch bemerkenswert, dieser Parallelismus. Es gab das Römische Reich, dann kam der Messias zum ersten Mal als der Heiland der Welt. Das Römische Reich kommt wieder und dann kommt der Messias das zweite Mal als der Richter der Welt. Und so verstehen wir die Dinge viel besser und auch die Zeit, in der wir leben, wird uns viel klarer. Und an dieser Stelle erkläre ich gleich noch als kleine Zugabe die Füße der Statue. Ja, wir haben gesehen, der größte Körperteil, das sind die Beine. Und das Vierte Reich ist wirklich auch das, was in der Geschichte das Längste ausmacht, nicht wahr? Und dann ganz unten sind die Füße. Aber, sagt Daniel 2, die Füße sind aus Eisen und Ton. Und Daniel gibt drei Erklärungen für diese Mischung. Und er sagt, dieses Reich wird zum Teil, ich schlage kurz auf, Daniel 2, 42 ist das, für die, die mitlesen. Also 2, Vers 41. Und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast, es wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein. Zwei der größten hebräisch Gelehrten und aramäisch Gelehrten im 19. Jahrhundert, Keil und Delitzsch, zwei Deutsche, die haben in ihrem Kommentar zum Alten Testament hier erklärt, das Wort bedeutet disharmonisch. Es wird ein disharmonisches Reich sein. Das ist der Hammer, nicht wahr? Frau Merkel sagt, kommt alle, herzlich willkommen. Der Orban sagt, nein, wir machen die Grenzen zu, das geht überhaupt nicht. Und so könnte man weiterfahren. Die sind sich ja überhaupt nicht einig im neuen Europa. Auch nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch. Was soll man mit dem Nahen Osten? Die widersprechen sich ja dauernd. Es ist ein disharmonisches Reich. Aber es gibt auch Festigkeit da drin. Also auch solche, die versuchen wirklich alles zusammenzuhalten. Zweite Erklärung, Vers 42. Und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Das ist nicht das Gleiche. Stark und schwach. Nun, die stärkste Volkswirtschaft, das ist die deutsche. Mit einer super Industrie, zum Beispiel Motorenindustrie, Opel, super, Audi, zu gut für die Autobahn, zu schnell. Ja, ich fahre da mit meinem Vivaro und der ist ja auch gut, ein bisschen wie ein Bär, ja. Aber aus dem Nichts kommt ein Audi. Man könnte meinen, Audis entstehen aus dem Nichts. Furchtbar, aber dann eben Mercedes, das ist auch fantastisch und VW eigentlich auch. Ich meine die Motoren, nicht wahr? Und so könnte man weiterfahren. Diese Volkswirtschaft ist so stark und die muss jetzt zahlen für die anderen. Aber Griechenland ist eine Katastrophe. Da kann man weiter Geld reinpumpen, das zerbricht wie Ton. Und Italien, genau gleich, Spanien, ist eine Katastrophe. Eisen, Ton. Und dann die letzte Erklärung, 43, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie Eisen mit Ton sich nicht vermischt. Und wieder Keil und Delitzsch in ihrem Kommentar klären, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, das ist im Hebräischen und im Aramäischen ein Ausdruck für Völkervermischung. So, jetzt haben wir es. Die Politik will eine große Völkervermischung, um nationale Egoismen zu überwinden, wie die Freimaurer vor kurzem das ausgedrückt haben, öffentlich. Ja, man denkt eben, dadurch kann man das Reich einigen, indem man endlich allen Nationalismus, auch den guten, zerstört. Und der Bibeltext sagt übrigens, das wird dann auch nicht gelingen. Sie werden nicht aneinander haften, so wie Eisen und Ton nicht aneinander haftet. Ja, und da fahren wir dann weiter heute Nachmittag.